Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf gebilligt, der dem Bund mehr Kompetenzen in der Pandemiebekämpfung zuweist. Mit den Änderungen im Infektionsschutzgesetz soll eine bundeseinheitliche Notbremse in Landkreisen und Städten mit hohen Corona-Fallzahlen eingeführt werden. Zudem sieht der Entwurf nächtliche Ausgangssperren vor. Dies stößt allerdings bei Opposition und Ländern auf heftige Kritik.
Regionale Öffnungen wie hier im Saarland, sie müssten unter dem neuen Infektionsschutzgesetz vielerorts wieder rückgängig gemacht werden. In vielen Kreisen ist die 7-Tage-Inzidenz wieder über 100 gestiegen, hieße nach den bundeseinheitlichen Regeln Herunterfahren des öffentlichen Lebens.
Wir setzen die Notbremse bundesweit um. Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch.
Das Bundeskabinett will mit dem Gesetz einen Schlusspunkt setzen unter die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern in der Corona-Bekämpfung. Wer in einer Gegend mit einem Inzidenzwert von mehr als 100 wohnt, darf dann aus anderen Haushalten maximal eine Person treffen. Geschäfte müssen schließen, ausgenommen die des täglichen Bedarfs. Und eine nächtliche Ausgangssperre soll herrschen von 21 bis 5 Uhr morgens. Der Vizekanzler von der SPD glaubt an die neue Einheitlichkeit.
Schon im Vorfeld hat es intensive Gespräche gegeben mit den Ländern, mit den Fraktionen des Deutschen Bundestages. Das wird jetzt in ganz kurzer Zeit noch weiter intensiviert werden. Und ich bin sicher, dass am Ende alle froh sind, dass es jetzt eine gemeinsame, klare, nachvollziehbare und für die nächsten Wochen verbindliche Regelung überall in Deutschland gibt.
Dennoch viel Kritik. Einkaufen mit Termin müsse auf jeden Fall möglich bleiben, fordern Ländervertreter und auch die FDP im Bundestag. Die Liberalen haben auch Einwände gegen Ausgangsbeschränkungen.
Wir wissen, dass Ausgangssperren ein untaugliches Mittel sind, um Corona zu bekämpfen. Das haben ja jüngst auch erst wieder Aerosolforscher unterstrichen. Die Gefahr der Infektion liegt nicht draußen im Freien an der frischen Luft, sondern drinnen.
Genau deswegen kritisieren die Grünen zu lasche Vorgaben zum Schutz am Arbeitsplatz.
Wir haben längst an Schulen eine Testpflicht. Wir haben sie immer noch nicht in der Arbeitswelt. Es kann nicht sein, dass wir hier eine so gefährliche Ausnahme für die Arbeitswelt weiter fortschreiben.
Bundestag und Bundesrat könnten die bundeseinheitliche Notbremse bis Ende kommender Woche auf den Weg bringen.
Die Zahlen zum Infektionsgeschehen. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 10.810 neue Fälle gemeldet. Das sind knapp 4.000 mehr als vor einer Woche. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz steigt auf 141. Das RKI weist weiter darauf hin, dass die Zahlen wegen der Osterfeiertage und Ferien noch immer schwer mit denen der vergangenen Wochen vergleichbar seien. Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa vorläufig gestoppt. Zuvor hatten US-Behörden von einer weiteren Verwendung abgeraten und eine Untersuchung angekündigt. Bei 6 Frauen waren kurz nach der Impfung seltene Thrombosen festgestellt worden. Es habe einen Todesfall gegeben, teilte die US-Arzneimittelbehörde mit. Wegen mehrerer tödlicher Thrombosefälle ist bereits der Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland und anderen Ländern nur mit Einschränkungen freigegeben worden. Das Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union hat sich heute in die gemeinsame Bundestagsfraktion von CDU und CSU verlagert. Vor den Abgeordneten lieferten sich der CDU-Parteivorsitzende Laschet und CSU-Chef Söder einen offenen Schlagabtausch. Dabei untermauerten sie ihren Anspruch, die Union als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im September zu führen. Im Anschluss an die Sitzung kündigten beide an, ihren Konflikt noch im Laufe dieser Woche beilegen zu wollen.
Erster. Markus Söder wollte den Auftritt vor der Unionsfraktion unbedingt. Verspricht er sich doch Unterstützung für seine Ambitionen.
Am Ende wird alles gut.
Doch noch liegt das Ende im Nebel. Söder macht keine Anzeichen, den Weg zur Kanzlerkandidatur freizumachen. Auftritt Armin Laschet. Er ist ausgestattet mit der Unterstützung der CDU-Spitze. Doch reicht das? Was will er heute in die Waagschale werfen?
Guten Tag. Gute Argumente.
Unterstützung für Laschet vom früheren Konkurrenten Merz und Kritik an der Schwesterpartei. Mache sich die CSU klar, fragt er, was es bedeutet, innerhalb von wenigen Wochen den nächsten Parteivorsitzenden der CDU zu demontieren? Der Fraktionsvorsitzende und der Chef der CSU-Landesgruppe versuchen vor der Fraktionssitzung, die Aufregung um den Besuch von Laschet und Söder herunterzuregeln. Es laufe ein Prozess. Das Ziel, Geschlossenheit, eine Teamlösung.
Wir haben viele Ideen. Auch die Mitglieder meiner Fraktion, die wollen jetzt kämpfen, die wollen was tun. Dafür brauchen wir einen Spitzenkandidaten. Und darum geht es, dass wir das jetzt einvernehmlich und zusammen hinkriegen.
Wer wird die Fraktion überzeugen? Es geht um Erfolgsaussichten bei der Bundestagswahl. In der mächtigen NRW-Landesgruppe hat Laschet natürlich breite Unterstützung.
Wir brauchen jemanden, der in den nächsten 4 Jahren zusammenführt, der Menschen zusammenbringt, der uns international natürlich gut vertritt, aber der auch im Innern den Zusammenhalt organisiert. Und das hat Armin Laschet, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen unter Beweis gestellt, dass er genau das kann.
Ich glaube, dass Markus Söder jemand ist, der zurzeit auch nach der aktuellen Lage die Partei motivieren kann für einen guten Wahlkampf und auch die Menschen von sich überzeugen kann, die CDU und die CSU zu wählen.
Am Nachmittag dutzende Wortmeldungen. Laschet habe Söder vor einer One-Man-Show gewarnt, heißt es. Söder hingegen verweist einmal mehr auf die Umfragen. Nach Stunden endet das Werben der Kandidaten.
Armin und ich haben vereinbart, dass wir uns in dieser Woche dann noch auch abschließend dann besprechen werden, wie es weitergehen wird. Und wir sind beide fest überzeugt, dass wir am Ende zum sehr guten Ergebnis kommen werden, es auch die Geschlossenheit herstellen wird und gleichzeitig die besten Wahlchancen bringt.
Es wird einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Vorsitzenden geben. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, dass wir da noch den Weg finden, wie man das gut zusammenführt, was CDU und CSU vortragen.
Der Machtkampf in der Union geht in die nächste Runde.
Zum Stand der Gespräche jetzt Tina Hassel live aus Berlin.
Ja, so beinhart und emotional hatte sich die Fraktionsführung den offenen Schlagabtausch wohl nicht vorgestellt, weil darauf gesetzt hatte, dass Söder-Fans aus der CDU nicht den Mut hätten, sich im Angesicht der eigenen Fraktion offen gegen ihren Parteichef auszusprechen, hatte sich verschätzt. Und Laschet-Befürworter berichten von bösen Textnachrichten aus ihren Wahlkreisen mit dem Tenor, die CDU-Führung habe das Gespür für die Stimmung an der Basis verloren. Unterstützt wurde der CDU-Chef vor allem von Abgeordneten aus NRW, die Söder vorwarfen, gegen die gemeinsame Verabredung vom Sonntag zu verstoßen, und die forderten, dass sich Politik nicht nach Umfragen und Zeitgeist ausrichten dürfte. Die Wortmeldungen heute sprachen sich zugunsten von Söder aus, zumindest mehrheitlich. Wie es jetzt aber weitergehen soll, weiß niemand zu Recht. Deshalb haben heute viele auch entsetzt gefragt, wieso die Parteiführung das Ganze so weit kommen lassen konnte. Die beiden Parteichefs wollen das Ergebnis nun sacken lassen und reden. Gesucht werde nun eine Einigung ohne weitere menschliche Verletzungen. Zurück zu Thorsten Schröder.
In der Türkei hat Staatspräsident Erdogan die Corona-Beschränkungen weiter verschärft. Er reagiert damit auf die Zahl der Neuinfektionen, die in dieser Woche auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie angestiegen ist. Die Schließung von Restaurants und die abendliche Ausgangssperre wirken sich auch auf den Fastenmonat Ramadan aus, der heute begonnen hat.
Knapp 60.000 Neuinfizierte bei gerade mal 300.000 Tests. Eine Inzidenz von mehr als 800 in der Millionenmetropole Istanbul. Dennoch drängen sich täglich die Menschen im Zentrum der Stadt. Abstand halten ist an vielen Orten kaum möglich. Die Türkei ist mitten in der dritten Welle. Der türkische Präsident Erdogan kündigt am Abend nach einer Kabinettssitzung einen Teil-Lockdown für 2 Wochen an. An Werktagen herrscht zwischen 19 und 5 Uhr Ausgangssperre. Reisen zwischen Städten ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Eine Ausgangssperre den gesamten Samstag und Sonntag gibt es bereits seit 2 Wochen. Restaurants und Cafés sollen bis Mitte Mai geschlossen bleiben. Das von Muslimen praktizierte Fastenbrechen während des heute beginnenden einen Monat andauernden Ramadans darf nur im familiären Rahmen zu Hause stattfinden. Seit Tagen seien Intensivstationen in verschiedenen Großstädten des Landes überbelegt, waren Ärzte. Viele Menschen wünschen sich seit einigen Wochen härtere Maßnahmen. Die Experten raten zu einem völligen Lockdown. Aber die türkische Wirtschaft würde das nicht aushalten. Das alles macht uns Sorgen. Wir sind traurig, wenn wir am Abend die steigenden Zahlen hören. Aber was sollen wir tun? Erdogan hat mit härteren Maßnahmen lange gezögert und sogar mit seiner Partei AKP Kongresse mit tausenden Teilnehmern veranstaltet. Jetzt riskiert er, dass bei hohen Fallzahlen viele Touristen in diesem Jahr nicht in die Türkei kommen wollen.
Die USA wollen ihr Truppenkontingent in Deutschland um 500 Soldatinnen und Soldaten aufstocken. Die Stationierung sei ein Bekenntnis zum Verbündeten, sagte US-Verteidigungsminister Austin bei einem Treffen mit seiner Amtskollegin Kramp-Karrenbauer in Berlin. Der frühere US-Präsident Trump hatte Deutschland wiederholt wegen zu geringer Rüstungsausgaben kritisiert und einen Abzug von 12.000 Soldaten angekündigt. Sein Nachfolger Biden hatte diese Pläne gestoppt.
Deutschland besucht der neue US-Verteidigungsminister noch vor der NATO-Zentrale in Brüssel. Nicht nur das ist symbolisch. Lockere Gesten und freundliche Worte. Er sei selbst in Deutschland stationiert gewesen, sagt Lloyd Austin. Der Besuch solle ein Zeichen für mehr Partnerschaft sein. Dann verkündet er eine Überraschung. Ich habe versprochen, unsere Alliierten ständig auf dem Laufenden zu halten. Und so habe ich heute die Ministerin darüber informiert, dass wir ungefähr 500 zusätzliche Männer und Frauen dauerhaft in der Gegend von Wiesbaden stationieren wollen. Und das schon diesen Herbst. Etwa 35.000 US-Soldaten sind in der Bundesrepublik stationiert. Circa ein Drittel davon wollte der ehemalige Präsident Trump abziehen, als Strafe für die angeblich mangelnden deutschen Rüstungsausgaben. Jetzt also die Kehrtwende. Die Truppenverstärkung soll allerdings auch ein Zeichen an Russland sein. Auch die Ministerin verwies heute auf den Ukraine-Konflikt.
Wir waren uns sehr einig, dass wir sehr unterstützen, dass es eine sehr große Zurückhaltung auch der ukrainischen Seite gibt und dass wir die Bewegungen, die Massierung von Truppen der russischen Seite sehr aufmerksam, aber auch mit einer großen Sorge betrachten.
Vom Verhalten Russlands hänge auch ab, wie es mit dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 weitergehe, meinte die Ministerin. Austin wies dagegen darauf hin, auch die neue Regierung in Washington sei prinzipiell dagegen. Der Tonfall mag freundlicher geworden sein, ernsthafte Probleme im deutsch-amerikanischen Verhältnis aber bleiben genügend.
Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ist ein Prozess gegen mutmaßliche Rechtsterroristen eröffnet worden. Die 12 Männer hatten sich zur sogenannten Gruppe S zusammengeschlossen und waren bereits im Februar vergangenen Jahres festgenommen worden. Der Anklage zufolge wollten sie bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen und die Gesellschaftsordnung ins Wanken bringen.
Stuttgart Stammheim heute Morgen. Nach und nach kommen die 12 Angeklagten in den Gerichtssaal. 11 mutmaßliche Mitglieder und ein Unterstützer der sogenannten Gruppe S. Laut Anklage eine rechtsterroristische Vereinigung. Mittendrin Werner S., mutmaßlicher Kopf der Gruppe. Der Vorwurf?
Ihr Ziel ist es gewesen, tödliche Anschläge auf Moscheen zu begehen. Damit sollte eine gewaltsame Gegenreaktion der muslimischen Bevölkerungsteile und bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeigeführt werden. Letztlich sollte nach dem Willen der Angeklagten das demokratische System selbst erschüttert und abgeschafft werden.
Auf diesem Grillplatz in Baden-Württemberg soll im September 2019 das Gründungstreffen stattgefunden haben. Neben dem konkreten Ziel gleichzeitiger Angriffe auf Muslime soll die Gruppe, so die Anklage, auch Anschläge auf die grünen Politiker Habeck und Hofreiter erwogen haben. Nach den Festnahmen im Februar 2020 fanden die Ermittler einige Schusswaffen. Eine größere Waffenbestellung soll unmittelbar bevorgestanden haben. Einer der Angeklagten hatte der Polizei schon früh Informationen geliefert, sodass die Gruppe dann auch überwacht werden konnte.
Immer wenn Kronzeugen mit im Spiel sind, muss man eben genau hinschauen. Man muss besonders gut prüfen, was sagt er und vor allem warum sagt er etwas.
Diese Aussagen und viele andere Beweismittel werden im Zentrum des Stammheimer Verfahrens stehen. So ein Mammutprozess unter Corona-Bedingungen, schon das ist eine große Herausforderung. Inhaltlich zeigt sich die besondere Dimension an der hohen Zahl der Angeklagten und an den massiven Terrorismusvorwürfen, die vor Gericht nachgewiesen werden müssen. Schon jetzt sind Termine bis mindestens Mitte kommenden Jahres angesetzt.
Der Volkswagen-Konzern hat sich mit der Gewerkschaft auf einen neuen Haustarifvertrag verständigt. Er gilt für die Beschäftigten an 6 Standorten in Westdeutschland. Sie erhalten in diesem Jahr eine Corona-Beihilfe von 1.000 Euro. Ab Januar kommenden Jahres steigt dann der Lohn um 2,3%. Darüber hinaus können die Angestellten einen Teil der tariflichen Zusatzvergütung in maximal 3 freie Tage umwandeln. Vereinbart sind auch der Erhalt von 1.400 Ausbildungsplätzen pro Jahr.
Trotz Ausgangssperre haben in der vergangenen Nacht in Minneapolis wieder hunderte Menschen gegen Polizeigewalt protestiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Vor 2 Tagen wurde ein 20-jähriger Afroamerikaner bei einer Polizeikontrolle erschossen. Die Polizei spricht von einer versehentlichen Schussabgabe. Der Polizeichef von Minneapolis trat heute zurück. Im Videomaterial der Beamtin kündigte diese den Einsatz eines Elektroschockers an, gibt aber stattdessen einen Schuss aus ihrer Dienstwaffe auf den 20-Jährigen ab.
In der Fußball-Bundesliga gibt es einen weiteren Trainerwechsel. Adi Hütter verlässt den Tabellenvierten und Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt und wechselt im Sommer zum Konkurrenten Borussia Mönchengladbach. Das bestätigten heute beide Vereine vor ihrem direkten Aufeinandertreffen am Samstag. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 14. April.
An der Ostseite des Hochs über der Nordsee gelangt weiter Polarluft zu uns. Heute Nacht gibt es an den Küsten, über den Mittelgebirgen und am östlichen Alpenrand noch Regen, Schnee und Graupelschauer, sonst kaum noch. Morgen ist es anfangs im Süden und Südwesten oft sonnig, später an den Küsten. Sonst mal aufgelockert, mal dicht bewölkt, dabei im Verlauf wieder häufiger Schauer, örtlich auch Gewitter. Heute Nacht auf den Nordseeinseln noch 4, am Alpenrand minus 10 Grad. Morgen Höchstwerte von 2 Grad an den Alpen bis 11 am Oberrhein. Am Donnerstag mehr Wolken und vor allem in der Mitte und im Süden Regen oder Schneeschauer. Freitag und Samstag neben freundlichen Abschnitten viele Wolken und gebietsweise etwas Regen oder Schnee.
Ingo Zamperoni meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Duell in der Fraktion, wie Laschet und Söder um die Macht kämpfen. Und Krankenhäuser am Limit. Die Intensivbetten in Deutschland werden rar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.